Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben zumindest noch zwei Fragerunden. Nur um die einen nicht zu enttäuschen, die denken, ich werde mich erst 9:30 melden, weil ich dann sozusagen die Spitze der Diskussion dann bilden werde. Aber andere auch nicht auf die Folter zu spannen, die denken, die Veranstaltung wird zu lang. Wollte ich Ihnen sagen, dass wir zwischen 8:15 den ersten Teil der Veranstaltung beenden wollen. Der zweite geht dann beim Empfang draußen weiter. Dann können Sie auch mit denen, die referiert haben und untereinander die Diskussion fortsetzen. So in etwa sozusagen die innere Gestimmtheit. Die nächsten drei Fragen. Ich bitte um Meldung. 1, 2 und 3. Und 4. Wir gucken. 5, 6. Dann haben wir schon mal 2 Fragekreise hintereinander. Aber ich würde sagen, erst mal 3, dann die Antworten und dann nochmal 3.
Ja, mein Name ist Hannah Atta und meine Frage wäre, wie konnte sich aufgrund der Vielfalt des Islams die momentane ausgeprägte Form des Salafismus entwickeln oder formieren?
Dankeschön.
Wie konnte sich der Salafismus trotz dieser Vielfalt entwickeln?
Dankeschön. Die nächste Frage. Die war hier.
Hier vorne. Professor Bauer, Sie wissen, dass die islamische Geschichte ziemlich unterschiedlich gelaufen ist, ja. Phasenweise sehr gut sogar. Schon im 8. Jahrhundert haben Sie die 4 Rechtsschulen in Islam entwickelt. Und diese Phasen sind nicht blutig gelaufen, sondern ziemlich auf, und Sie haben auch in der Phase auch die Wissenschaft, ja, Naturwissenschaft und Physik, Astronomie, Medizin, alles sehr gut gemacht und auch in der Andalusien. Ja, wenn man so sieht, ja, wenn man da hinfällt, dann sieht man das, was sie damals entwickelt haben. Sogar das Medizinbuch bis zum 17. Jahrhundert hier als Standardwerk betrachtet wurde. Und aber ab 14. Jahrhundert kam ein Bruch. Worum liegt es, dass diese, was Sie bezeichnen, diese Ambiguitätstoleranz, ja, die ist zum Teil verloren gegangen. Mhm.
Dankeschön. Und die dritte Frage. Bitte schön, ja.
Mein Name ist Karl Drechsel. Ich habe an Frau Professor Amirpour eine Frage. Sie sprachen von dem Neudenken und das ist ja nachzulesen in einem neuen Buch. Meine Frage ist, wird es dieses Neudenken in der Peripherie des Islam auch in den Zentren der islamischen Lehre wahrgenommen? Lesen Sie überhaupt diese Bücher? Hat es eine Wirkung in diesen Ländern? Das ist meine Frage.
Dankeschön. Wir belassen es zunächst mal dabei, aber die anderen, die sich gemeldet haben, kommen dann direkt hinterher dran. Ja, Katayun Amirpour vielleicht als Erste.
Ob es in den Zentren wahrgenommen wird? Nun, zum Teil natürlich schon. Also was ich eben angedeutet habe, dass dieser am weitesten fortgeschrittene oder innovativste, originellste Diskurs tatsächlich im Moment in der Türkei, in Indonesien und Iran stattfindet, impliziert ja schon mal, dass es in Iran in vielen Kreisen durchaus wahrgenommen wird. Also Iran ist aus einer arabischen Perspektive heraus, ist es Peripherie, aber das geht ja nicht, das liegt ja auch an dieser sehr arabozentrischen Sichtweise. Das ist ja nun die Frage, von wo aus man guckt, was da Peripherie ist. Das heißt, dort in dem Zentrum, in einem Land, das eine Theokratie ist, werden diese reformerischen Diskurse sehr stark wahrgenommen, ganz stark durch eine Abwehrhaltung bestimmt, dass man sagt, das will man so nicht haben. Aber es ist auch nachweisbar, dass vieles von dem, was man eigentlich ablehnt, wo man sagt, das ist viel zu unorthodox gedacht, viel zu modern, dass es dann doch sich quasi einschleicht, genau in diese Zentren, in zum Beispiel die theologischen Hochschulen von Rom. Viele andere Ansätze haben Schwierigkeiten, aber man kann auch nicht sagen, dass sie komplett nicht wahrgenommen werden. Es ist natürlich in der arabischen Welt bis heute oft so, dass alles, was nicht auf Arabisch geschrieben wird oder von Nicht-Arabern produziert wird, erstmal so ein bisschen abgetan wird mit dem Hinweis, ja mein Gott, so ein Indonesier, der kann doch kein Arabisch, das heißt, der kann eigentlich den Islam nicht verstehen. Und so eine Frau in den Vereinigten Staaten, die über den Islam schreibt, die kann das ja auch nicht verstehen und ein Türke kann es eigentlich auch nicht, der kann ja eigentlich auch kein Arabisch. Also man hat das schon so, dass es ein bisschen abgetan wird, aber ich glaube, Vieles von dem wird dann letztlich durchaus wahrgenommen. Also das, was immer hier bezeichnet wird als die Ankara-Schule, was ein sehr neuer, moderner, hermeneutischer Zugang zum Koran ist, das wird zwar auf den ersten Blick abgelehnt, aber letztlich dann eben doch wahrgenommen. Man schaut sich das durchaus an und lässt sich zumindest davon inspirieren. Das Gleiche gilt für einen Denker, der schon in den 80er Jahren gestorben ist, Fazlur Rahman, der aus Pakistan kam. Das ist auch jemand, der immer mal gerne zurückgewiesen und abgelehnt wurde, aber jetzt sieht man doch viele Dinge, die er gesagt hat, die er angestoßen hat, die auch in den Zentren des islamischen Denkens, also sprich, ich nehme an, Sie meinen dann Ägypten, beispielsweise Azahun-Universität oder so, wo das durchaus auch ankommt und rezipiert wird. Wie stark das ist, das wird man dann, wird man sehen müssen.
Ja, danke schön. Ja, ich antworte gerne auf die Frage nach dem Bruch, weil sie wirklich auch also es gibt eine ganze Reihe von neueren Forschungsergebnissen, die manches so anders sehen lässt. Die alte These ist ja sozusagen, es gab diese Blütezeit des Islams und dann einen langen Niedergang und man hat gefragt, wer ist dafür verantwortlich, sind es die bösen Gelehrten gewesen, die die Naturwissenschaft verboten haben und so. Aber diese Gelehrten gab es nicht. Ja, also die können es nicht gewesen sein und man hat dann immer wieder geguckt. Aber ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Es ist einfach wieder Wirtschaft. Ja, also das 14. Jahrhundert, das verteidige ich mit Zähnen und Klauen. Das war eines der absoluten Blütezeitalter, in der Hochliteratur herrschte, in der mehr Schichten der Bevölkerung gebildet waren und teilnahmen als je zuvor. Ich rede jetzt von Kairo, Ägypten, Syrien natürlich, aber auch in anderen Regionen. Dann haben wir natürlich ab 1500 diese Verlagerung des Zentrums aus der arabischen Welt ins Osmanische Reich. Das aber die nächsten paar Jahrhunderte ja auch noch ganz ordentlich funktioniert. Aber dann passiert Folgendes. Der große, soll man sagen, das große Kraftwerk, das die wirtschaftlichen Wohlstand geschaffen hat, war eigentlich immer der Indische Ozean. Da handelt es über den Indischen Ozean. Und durch die Entdeckung Amerikas entstand im Atlantik ein neuer Wirtschaftskreislauf. Und jetzt auf einmal wurden die Länder, die bisher eine völlig chancenlose Randlage hatten, erst Portugal, dann Spanien, dann die Niederlande und schließlich England, konnten die davon profitieren. Und dann sind hier Entwicklungen in Gang gekommen, die man in den Ländern Nordafrikas, Nahe Osten, die auf einmal so als komische Barriere in der Mitte lagen, nicht mitverfolgen konnten. Das heißt, von diesem wirtschaftlichen Aufschwung hat Europa in einer ungeahnten Weise profitiert. Und dazu kam es dann auch zu einer enormen intellektuellen Entwicklung, zu einer technischen Entwicklung, zu viel Kapital. Und das machte sich dann, also Symboldatum ist 1798, Napoleon marschierte in Ägypten ein, da hat man dann gemerkt, irgendwas ist schiefgelaufen, ja, und hat dann aber die Wurzeln irgendwo bei den Mongolen oder so gesehen, aber die Krise fängt wesentlich später an, ist dafür dann eben umso stärker, hat wirtschaftliche Ursachen in allererster Linie, wirkt sich dann aber natürlich auch kulturell aus.
Ich sag gerne was zum Salafismus. Also wie konnte sich in der islamischen Vielfalt der Salafismus entwickeln, oder wie ist er entstanden, wie konnte er sich entwickeln, der ja nun diese Vielfalt ganz energisch leugnet, nicht wahr? Gut, der Salafismus zunächst mal ist eine Strömung, eine Spielart in dieser in der Tat größeren, sehr großen islamischen Vielfalt. Gerade heute zeichnet den Islam, also jetzt mal den Islam in seiner ganzen Breite, eine enorme Vielfalt aus, ein enormes Spektrum von Positionen, von Denkern und so weiter. Ich würde sagen, wir haben ungefähr um 1980 herum, späte 70er Jahre, früher 80er Jahre, haben wir einen Schub in der stärkeren Betonung des Islam unter sehr, sehr vielen Muslimen. Man hat das damals gern Re-Islamisierung genannt, ist eine eigentlich unsinnige Formulierung, denn die Leute sind ja nicht vom Islam abgefallen und dann wieder zurückgekommen, sondern, aber sie haben tatsächlich um diese Zeit, also islamische Revolution die dann sogenannte islamische Revolution im Iran, die Erstarkung bestimmter islamistischer Gruppen, die Ausbreitung des Islamismus auf solche Länder, wo es ihn bis dahin wenig gab, und generell eine stärkere Akzentuierung des Islam kann man wohl damals feststellen. Ich glaube, das ist die Antwort gewesen, also auf gesellschaftliche Veränderungen, auf eine stärkere, auf einen stärkeren Zugriff des Westens auf die meisten, sagen wir mal, muslimischen Territorien. Dieser Aufbruch, da hat man versucht, einen Aufbruch versucht. Dieser Aufbruch ist irgendwann in den späten 80ern, im Lauf der 90er Jahre ein bisschen im Sand verlaufen. Diese Bewegungen haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben aber die realen gesellschaftlichen Verhältnisse in ihren Ländern nicht wesentlich verändern können. Dann ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, versumpft, in der Sackgasse verlaufen. Und in dieser Situation als Muslime, also junge, sensible Muslime, die also unter der Benachteiligung von vielen Muslimen in der Welt stark gelitten haben, aber die Perspektiven, das zu verändern, haben verschwimmen sehen. Und in solchen Milieus ist dann der Salafismus erstarkt. Also eine Spielart des Islam, die also sicherlich fiktiv, aber sich doch wieder an sozusagen an das in den alleräußerlichsten Kleinigkeiten an das Vorbild der allerfrühesten Muslime anlehnen wollen und den allergrößten Teil der islamischen Tradition, gerade der reichen und vielfältigen islamischen Tradition seitdem, vollkommen ablehnen, die insofern auch außerordentlich einfache Weltsichten präsentieren. Die sagen also, wir sind gut, ihr seid böse, bums, fertig. So etwas hat sich um diese Zeit gerade unter sensiblen, aber eher benachteiligten jungen Leuten also stark verbreiten können. Das hat dann auch seine Unterstützung gefunden in der sehr reichlichen Finanzierung durch Saudi-Arabien. Also die haben viel Lehrinstitutionen finanziert. Und in Saudi-Arabien ist eine Spielart des Salafismus, nämlich der Wahhabismus, jedenfalls die offizielle Staatsideologie. Und die Saudis haben versucht, also ihren eigenen Einfluss auf dieser Schiene zu verstärken, und das mit einem gewissen Erfolg. Sie haben heute salafistische Bewegungen, die übrigens keineswegs einheitlich sind. Die sind sehr, sehr vielfältig ihrerseits. Die behaken sich untereinander und so weiter. Aber sie haben eine Ideologie, die sich von Fall zu Fall ähnelt. Sie haben Salafisten heute überall in gewissem Maß, vor allem, soweit ich sehen kann, unter jungen Leuten, und übrigens nicht in aller Regel nicht gewaltbereit oder gewalttätig. Aber es hat sich auch unter den Salafisten eine Gewalt, sogar ziemlich stark aggressive Spielart gebildet. Das nennt man manchmal den dschihadistischen Salafismus. Und daraus rekrutieren sich in der Tat manche der Terroristen, von denen man manchmal hört, die aber, wenn man es also mal genau betrachtet, eine ganz, ganz winzige Minderheit auch unter den Salafisten sind, die wiederum eine Minderheit unter den Muslimen sind.